Die Gegensprechanlage bei Lora München auf der 92.4. Wir diskutieren brisante Themen und Sie stellen Ihre Fragen an unsere Gäste. Rufen Sie an unter Telefon
489 523 05. Immer mittwochs um 21 Uhr. 489 523 05.
Einen wunderschönen guten Abend wünscht euch Fritz Letsch. Heute zwei Gäste, der eine moderierend und der andere ja, ein Filmemacher. Und das Genauere erzählen jetzt David und Till.
Ja, hallo Till, hallo Fritz. Hallo. Ein paar Mal schon zu Gast gewesen, deswegen heute mit dabei. Till Köster ist Filmemacher, hat einen wunderbaren Film gemacht, den ich im Rahmen der Erwerbslosenarbeit kennenlernen durfte, namens Super Friede, Liebe, Love. Und zwar in einer Männerpension, in einem Männerfürsorgeheim. Er hat zwei Jahre lang mit einem Team von Leuten dort gefilmt und gedreht, hat das Männerprojekt lange Zeit kennengelernt und natürlich gab es auch eine Kollaboration wahrscheinlich. Kannst du uns erstmal ein bisschen den Inhalt, habe ich im Wesentlichen noch nicht wiedergegeben?
Der Inhalt ist letztendlich ein Beiwohnen, eine Begleitung dieser Wohngemeinschaft über den Zeitraum ja von anderthalb Jahren. Und genau, der Prozess der Annäherung war im Prinzip eine Ausschreibung oder eine Kontaktaufnahme von seitens dieses Männerwohnheims. Ja, das ist das Haus an der Kyrheinstraße vom katholischen Männerfürsorgeverein. Und genau, ich war derzeit noch an der Filmhochschule und da kam das über den Verteiler und genau, es war eine Anfrage, ob jemand sich finden würde für ein Kurzporträt über das Haus anlässlich eines Jubiläums. Und das hat mich aufhorchen lassen, weil es da hieß, sinngemäß, dass es sich um eine Einrichtung handelt, die Menschen aufnimmt, die anderswo abgewiesen wurden oder aufgrund zu strikter Regeln freiwillig wieder auf die Straße gegangen sind sozusagen. Mhm. Und dass das eine Einrichtung ist, wo man langfristig unterkommen kann.
Also eine niedrigschwellige Einrichtung.
Genau, das habe ich dann auch gelernt, dieses Wort oder diesen Begriff. Genau. Und daraufhin haben wir uns gemeldet, also der Kameramann Franz Kastner und ich waren ziemlich schnell uns einig, dass uns das interessiert und haben dann dieses Kurzporträt gedreht und daraus hat sich dann eigentlich ein längeres Filmprojekt entwickelt.
Ein viel längeres, als ihr eigentlich dachtet. Also es gab wohl spannende Augenblicke. Was mich jetzt erstmal interessiert, bevor wir dann noch mehr auf den Film einsteigen, ist in jedem Fall, wie ihr überhaupt auf die Leute dort zugegangen seid. Also wenn man den Film nämlich sieht, der ja eigentlich ohne, wie ein klassischer 90-minütiger Dokumentarfilm, also sehr lang, klassisch nicht moderiert, wir hören keine Off-Stimme. Wir hören auch keine Erklärung. Wir hören noch nicht mal oder wir sehen noch nicht mal erklärende Texte oder ähnliches. Einige Worte kommen drin vor, die aber eher durch die Protagonisten eben zustande kommen. Und hier kommt der Titel auch her, Liebe, Love. Ein besonderer Protagonist, finde ich. Ein ganz besonderer Mensch auch. Möchtest du mal erzählen, wie ihr dann eigentlich dort jetzt erstmal die Nähe zu diesen Leuten gesucht habt, weil die musste ja hergestellt werden, wenn ihr dort mit Equipment auftaucht und auch das Equipment ist ja erstmal beeindruckend.
Mhm. Dazu muss ich gleich sagen, dass wir eigentlich mit sehr kleinem, unauffälligen Equipment da waren. Also wir haben, auch weil wir zuerst tatsächlich lange Zeit auf eigene Faust gedreht haben, also ohne noch Unterstützung im Hintergrund. Und ja, die Annäherung, wir sind eigentlich anfangs also haben eine Woche ohne Kamera im Haus verbracht, bevor wir angefangen haben zu drehen.
Wow.
Und haben an verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen, also Gruppenveranstaltungen, und sind aber auch einmal durchs Haus geführt worden, sozusagen von dem Einrichtungsleiter, der Manfred Beierlacher. Mhm. Und da sind wir ja relativ, ja, ich würde sagen, organisch in Kontakt gekommen und ja, wurden auch vorgestellt als Filmteam und dass wir vorhaben, ein Kurzporträt zu drehen. Und genau, da haben einzelne Bewohner dann sofort Interesse gezeigt. Mhm. Andere waren da eher zurückhaltender.
Mhm.
Und andere haben auch deutlich signalisiert, dass sie damit gar nichts zu tun haben wollen.
Okay. Wie war das für euch?
Das war total spannend. Also ja, erst diesen Ort überhaupt zu betreten. Ich glaube schon, dass das, also für mich war es ein Ort, an den ich mich ohne Anliegen auch nie so ohne weiteres vorgetraut hätte, glaube ich. Mhm. Also,
das ist auch ein Anliegen, das man dann braucht.
Ja.
Toll.
Genau.
Organisch, hast du gesagt, habt ihr euch angenähert. Das fand ich eine ganz tolle Beschreibung dafür. Es braucht eine gewisse Sensibilität und die sehe ich auch in deinen Filmen. Wenn wir mal anfangen, es beginnt eigentlich eine Szene, in der wir vier Männer frontal sehen, die vor einem Fenster sitzen, in der Totale durch eine Tür gedreht, und die sitzen erstmal 30 Sekunden fast da. Stille. Nichts. Auch eine Stille, die man aushalten muss. Und erst mit der Zeit wird dann klar, dass es sich hier um eine Trauerfeier handelt, als der Erste aufsteht und nach vorne tritt und im Prinzip direkt in die Kamera, aber eigentlich zu einem Foto seines Freundes, seines verstorbenen Freundes, der auch dort gelebt hat, spricht. Das sind erstmal so ganz berührende Szenen und ähnlich berührt hat mich der Film auch. Damit Menschen sowas zulassen, so einen intimen Augenblick einer Trauerfeier mit euch zu teilen, da habe ich das Gefühl, habt ihr einen besonderen Draht zu den Leuten bekommen. Und
Sie weichen von der Route ab seit circa 2 Kilometern.
Ah, ich dachte, das sei der Einspieler. Sehr gut. Wir gehen nicht mehr in die Direktion dieser Route, sondern bleiben bei Filmen. Und vielleicht können wir jetzt tatsächlich mal den ersten Einspieler hören. Der klingt nämlich dann nach Film.
Servus Christian, servus, mach's gut, werden alt werden, nie belauf, Friede, alles Gute. Und wir sehen uns wieder im Himmel. Tschüss. Ja, bitte.
Lieber Christian Michel, genau als du meldest und du wurdest aus unseren Herzen gerissen, wir möchten dich nicht mehr missen. Bye.
Christian, ich wollte eigentlich erst nicht kommen. Du weißt, ich habe schon von dir Abschied genommen. Du bleibst mir im Herzen, auch wenn wir miteinander nicht so viel zu tun hatten. Ich hoffe, dir geht es besser. In der Ewigkeit. Amen.
Media vita in mortus sumus. Mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen. Christian, Christian, leb wohl, leb wohl. Mann, leb wohl, leb wohl, leb wohl. Lieber Christian, stumm stehen wir als Zeugen deines Seins, deines Lebens, deines Todes. Bei deinem Tod denken wir auch an unseren Tod und dabei an unser Leben. Warum leben wir? Wie leben wir? Wann leben wir? Was leben wir?
Ja, eine Trauerfeier, die mit euch geteilt wurde. Die Kirchenglocken, glaube ich, waren dann die nächste Außenszene.
Richtig.
Mhm. Der intime Augenblick, den du da rangestellt hast, ganz an den Anfang des Films. Du hast zu mir gesagt, ihr habt hauptsächlich eigentlich den Film auch chronologisch nach den Dreharbeiten wiedergegeben. Stand die Trauerfeier tatsächlich fast am Anfang? Dieser zwei Jahre?
Nein, die war etwa in der Mitte der Drehzeit.
Mhm. Mhm.
Ja, ich glaube, die hat diesen Platz am Anfang gefunden, aus mehreren Gründen. Sie ist auf jeden Fall formal auch ein Sonderfall, würde ich sagen. Dazu muss man erstmal sagen, was normalerweise passiert ist. Also normalerweise, wir hatten bestimmte, nach dem ersten Kennenlernen hatten wir dann bestimmte Ideen und ja, Szenen oder Momente, die wir uns vorgestellt haben, die passieren könnten, oder wo man auch gezielt was gemeinsam unternehmen kann, sozusagen eine Unternehmung. Das meiste davon hat nicht geklappt, was wir uns vorgenommen haben. Genau. Und was wir dann ziemlich schnell gelernt haben, was viel besser ist, wenn wir einfach ohne Plan kommen,
ja,
und, oder unsere Pläne ziemlich schnell über Bord werfen und uns davon verabschieden, und einfach im Haus eine Ruhe einnehmen, also uns irgendwo aufhalten auf dem Gang. Und mal abwarten.
Also ihr nehmt teil und werdet fast selber unsichtbar, kann das sein?
Möglichst? Ich glaube,
das ist nicht möglich.
Nee, aber ich glaube, das ist gar nicht das Konzept gewesen. Also eigentlich haben wir schon immer sehr bewusst, auch die Anwesenheit der Kamera, ich denke, irgendwie auch im Film spürbar halten wollen. Also das ist eigentlich keine versteckte Kamera oder Fly-on-the-Wall-Geschichte ist, genau, sondern dass wir einfach im Dialog sind und dass wir eigentlich auf Impulse eingegangen sind, die von den Bewohnern kamen.
Mhm.
Genau. Und da war es zum Beispiel bei dem Poeten, den haben wir in der Trauerfeier als erstes gehört, dem wir den Titel verdanken, Super Friede, Liebe, Love, diese Wortreihung, hat uns immer sehr deutlich zu verstehen gegeben, also hat uns eingeladen, wenn er gerade Lust hatte und inspiriert war, und hat dann aber auch, wenn er nach einer halben Stunde erschöpft war, hat er gesagt, mach mal Feierabend.
Ah, ja. Ja, das muss man sich danach richten.
Genau. Und so war es eigentlich mehr oder weniger mit jedem.
Kann man sagen, dass ihr einfach ein bisschen in das Alltagsleben mehr euch auf diese Männer eingelassen habt und weniger eure eigenen Ideen dann des Films über Bord geworfen habt und diese Impulse eben aufgegriffen habt?
Richtig, genau. Und jetzt, um zurückzukommen auf die Eingangsszene, das ist natürlich ein Sonderfall. Diese Trauerfeier, da ist man nicht zufällig dabei mit der Kamera. Und das ist so entstanden, dass ich dieses Ritual dieser Trauerfeier kennengelernt hatte, in einem anderen Fall, wenige Wochen vorher. Und in diesem Fall war es tatsächlich jemand, mit dem wir auch schon gedreht hatten, der Christian Michel, der uns auch schon ans Herz gewachsen war. Also wir haben ein ganz sehr berührendes Interview mit ihm auch gedreht, was jetzt leider nicht im Film gelandet ist. Mhm. Ja. In dem Fall war das so, dass die Bewohner auch zur Beerdigung auf dem Friedhof eingeladen waren und diese Trauerfeier im Haus nicht stattgefunden hätte. Mhm. Und die haben wir tatsächlich dann organisiert, genau, angeboten und geschaut, wer da noch das Bedürfnis hat und vor allen Dingen in Verbindung mit dem Film. Mhm. Ja.
Genau. Das ist eigentlich eine schöne Idee gewesen an der Stelle, weil, wie soll ich sagen, also es hat ja was gefehlt im Haus vielleicht auch an der Stelle. Weil eine Trauerfeier ist dann meistens sehr groß und die Leute, die wirklich das Bedürfnis haben in einem kleinen Kreis, also es war nicht nur vielleicht für den Film auch gut.
Das wäre meine Hoffnung, genau. Dass das.
Schöne, also es sind schöne Gedanken, die da mit einfließen, finde ich. Und das merkt man auch an deiner Arbeit. Was mich fasziniert hat, war diese, man kennt es als Mittel aus dem Dokumentarfilm natürlich, aber wie würdest du sagen, bei dieser Sensibilität, die du einerseits an den Tag legst und dieser Kommentarlosigkeit des Dokumentarfilms an sich, wo beziehst du denn Stellung zu diesen Menschen? Oder braucht es überhaupt eine Stellung?
Vielleicht am ehesten darin, dass ich mich einem direkten Kommentar enthalte, dass wir die Menschen zu Wort kommen lassen und dass niemand über sie spricht.
Mhm. Sehr gut.
Und vielleicht die Ruhe, wir auch dem Zuschauer abverlangen, auf eine Art und Weise, denke ich mal.
Ja. Ich habe ja darüber geschrieben, es wird die zwitschernde Twitter-Jugend auf die Geduld auf die Probe stellen, weil die sind ja heutzutage 30-Sekunden-Clips gewöhnt im Internet, in denen man möglichst komprimiert und sehr textdicht Informationen sowohl visuell wie auch audiomäßig mitbekommt. Zuzuhören über eine längere Strecke oder auch mal eine Stille auszuhalten, wenn da viele Männer vor dem Trauerbild, vor dem Foto dieses Verstorbenen sitzen, ist schwierig, diese Stimmung auszuhalten. Da forderst du die Leute, ne? Also man sieht jetzt gerade nicht dein verschmitztes Lächeln. Ja.
Doch, ich denke, das ist mir schon bewusst, ja. Das fordert.
Mhm. Und gleichzeitig finde ich, ist aber darüber eine Atmosphäre. Man ist halt voll drin, ne? Ja, so ähnlich war es ja dann auch bei der Rumreise, die ihr dann, also die kam ja eigentlich von außen auch wieder. Die war wahrscheinlich durch die Erzdiözese organisiert, vermutlich.
Das war eine Veranstaltung, die eigentlich international eingeladen hat, obdachlose Menschen, die genau in sozialen Einrichtungen leben und genau zum Papst zu reisen. Das war im Prinzip die
Nach
Idee.
Rom.
Genau. Und als wir das mitgekriegt haben, ich war erstmal auf Abwehrhaltung, gesagt, also wir wollen jetzt einen Film im Haus machen und wir wollen jetzt nicht unbedingt
auf die Reise mitgehen.
Genau. Und habe gedacht, das ist jetzt natürlich sowas, wo man irgendwie schwer drumherum kommt, wenn sich das so aufdrängt fast. Mhm. Und habe eigentlich den starken Impuls gefühlt, mich dagegen zu wehren. Mhm. Und wenn nicht einer der Protagonisten sehr überzeugt gewesen wäre, dass erstens er da unbedingt mitfahren wollte und zweitens, dass wir auch mitfahren sollten und ihn begleiten.
Spannend, ich glaube, ich weiß wer. Ich habe einen Verdacht.
Ja. Und genau, und auch im Schnitt haben wir lange die Romreise erstmal beiseite gelassen, weil es ja um das Haus geht und die Bewohner. Ja. Genau, also mit der Katharin Ulrike Tortora, das war ein langer Schnittprozess über mehrere Monate.
Das glaube ich.
Und da haben wir, also erst ganz am Ende haben wir diese Romreise nochmal aus der Kiste geholt sozusagen. Oh. Und auch gegen Widerstände es sieht dann tatsächlich noch im Film gelandet und ich glaube, dass sie da auch ihren Platz irgendwie zurecht hat, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt das Bedürfnis hatte, Werbung für den Papst zu machen oder genau, obwohl ich den aktuellen schon tatsächlich
du hast ja von der langen Rede, die er dort gehalten hat, wahrscheinlich eine besondere Stelle, die haben wir nicht im Einspieler später. Wir hören das dann später, glaube ich, noch. Aber er sagt da, und das war ja auch, also ich muss jetzt ein bisschen provokant mal werden hier, Franziskus war ja der Papst, der als große Geste und nicht nur als Geste zuallererst nach seiner Amtseinführung, ich weiß nicht, wie das richtig heißt, den Armen die Füße gewaschen hat. Ja, kniend, ja?
Ja, was Ostern natürlich immer passierte, aber er hat natürlich diese Thematik der Armen sehr in den Vordergrund gestellt und diesen ganzen vatikanischen Goldpomp weiter reduziert, was unter Benedikt Ratzinger dann durchaus immer noch geläufig war. Mhm. Also er hat da schon klare Zeichen gesetzt.
Er geht, glaube ich, auch immer in die Personalkantine essen.
Ja, ja, und hat nicht mehr so die persönliche Schwester, die ihm serviert und lauter so Krempel. Also da waren ein paar Veränderungen im Vatikan, die am Anfang so kritisch beäugt wurden, aber die er halt als simples Leben wollte. Mhm. Für mich jetzt ganz spannend, also dieser katholische Männerfürsorgeverein ist natürlich auch ja insgesamt mit vielen Einrichtungen in dieser Art Arbeit ja gut drin.
Hm. Kyrenstraße hat einen guten Ruf, also ja. Muss ich wirklich sagen, ich habe viele.
Wir hatten neulich ein wunderschönes Sommerfest wieder bei der Heilsarmee. Mhm. Und die Heilsarmee ist eine der ganz guten Einrichtungen, die München für obdachlose Menschen hat.
Das stimmt.
Also es ist ganz spannend. Und die Stadt selber hat in der Richtung nichts. Also es ist eher schwerfällig, was so an Sozialverwaltung, an Wohnungsmöglichkeiten oder sowas passiert.
Naja, wir haben ja jetzt auch lange Zeit einen Wohnungsamtleiter gehabt. Lange Zeit.
20 ja, wir Jahre kriegen dann auch einen neuen, wahrscheinlich im Januar erst, aber das liegt so an den politischen
Wir haben das ja auch genug thematisiert.
Wird sich zeigen. Die Wohnungslosigkeit bleibt natürlich eine Problematik und sie steigt ja in allen Ländern massiv an. Hm. Ich habe gerade heute einen Artikel in der Le Monde Diplomatique gesehen, der ganz spannend so diese britischen Möglichkeiten, also da versuchen halt Kapitalisten nochmal gute Dinge zu machen und Kredite zu geben und damit neue Dinge für auch Obdachlose oder in Stadtteilen, also in der Stadtteilpolitik sowas zu verankern. Und es ist halt verrückt, dass jetzt das Kapital draufkommt. Man müsste in den Stadtteilen Geld investieren, damit die Stadtteile nicht absinken, damit es nicht katastrophaler wird.
Was bedeutet das, wenn unser Sozialwesen durch private Firmen gesponsert werden muss?
Die müssen nicht den durch Kapitalismus den retten. Und die SPD und die Sozialdemokraten haben halt versucht, ein Sozialsystem irgendwie aufrechtzuerhalten, das aber nebenbei verhungert ist. Mhm. Und wenn jetzt der Kapitalismus meint, naja, wir müssen dann noch für gute Soße sorgen, ich bin noch skeptisch.
Also. Ich auch.
Aber die Fragen, wie es denn großpolitisch weitergeht, wird sowieso viel katastrophaler. Die Hartz-IV-Empfänger bekommen jetzt 8 Euro mehr.
Ich habe jedes Jahr. Diesmal nicht 5, sondern 8.
Die SPD kriegt ein paar Prozente weniger, wann immer es möglich ist. Und die Grünen wissen wahrscheinlich noch gar nicht, was das alles bedeutet. Mhm.
Das Problem habe ich
aber auch. Aber da dazwischen liegen wir und da wart ihr mit eurem Film jetzt mitten an diesen Menschen. Mhm. Die Kyrheinstraße als Einrichtung. Die Mischung ist natürlich auch nochmal ganz schön problematisch, die da auftaucht, weil das Jobcenter plötzlich mit Menschen umgeht, die psychisch krank sind, die Suchtgeschichten haben, also die Alkoholsucht als ja, eine der schwersten, ist
aber, auch
aber in Bayern halt immer noch hochgehalten mit dem Oktoberfest. Die Nikotinsucht als eine der teuersten, die ständig mitläuft, aber diesen Suchtcharakter auch bei den Leuten enorm wach hält. Also das merke ich in der Arbeit als eine enorme Belastung.
Und du hast auch gesagt, dass immer mehr Leute die Suchtproblematiken oder auch psychische Problematik haben und eigentlich erwerbsunfähig sind, beim Jobcenter landen.
Ja.
Und das ist ja wirklich Strategie der Stadt München, die letztlich noch nicht mal Grundsicherungsformulare herausgibt und so informiert, dass man eigentlich nicht auf die Idee kommt, dass man als Erwerbsunfähiger auch Anspruch hat auf Sozialhilfe. Jetzt kommen wir aber wieder ein bisschen zurück zum Film, würde ich vorschlagen.
Ein Teil müsste ja früher verrentet werden, weil einfach gar keine Arbeitsfähigkeit mehr vorliegt und aber die Statistik da halt irgendwie mit uns irgendwie ausgeglichen wird.
Naja, es geht
und
ums
die
Geld.
Ganze Fürsorge für die psychisch Kranken liegt da auch dazwischen.
Ja.
Und da fehlt es enorm. Und wir hätten ja jetzt gerade die Woche der psychischen Gesundheit, wo eigentlich anzusprechen ist, wie viel Depressionen, Bipolarität, es gibt gerade diese neuen Erkenntnisse, also in der Forschung, ich weiß nicht, wie weit es verbreitet ist, die ganzen Schädigungen, die durch Alkohol in der Schwangerschaft entstehen. Also was da bei jungen Leuten dann irgendwann entsteht, als nicht konzentrieren können, in der Schule abfallen und irgendwie aus dem Schulsystem rausfallen, wo die Lehrer allesamt überfordert sind, weil sie nicht wissen, was ist mit dem Kind los und wie geht man damit um. Und genau diese Fälle landen alle plötzlich bei uns in diesen Einrichtungen.
Und dann sind es also die sogenannten Langzeitarbeitslosen, für die man besondere Programme auflegt, oder eben auch Leute, die immer wieder auf der Straße gelandet sind und für die es dann eben aus bestimmten Regeln heraus in Häusern, die man früher gerade, also Kondrops war ein Bekannter, ja, die hohe, sag ich mal, hochschwellig oft gearbeitet haben. Kyrheinstraße hat sich genau dadurch ausgezeichnet, dass man eben gesagt hat, Gott sei Dank, ja, warum soll da Alkohol verboten sein beispielsweise? Ja?
Mhm.
Wozu? Man sieht das ja auch, dass Alkohol ist durchaus ein Bestandteil des Films, würde ich mal sagen. Wie hat da Alkohol in Liebe Love reingespielt?
Ja, es gehört da tatsächlich zum Alltag. Also es ist, ich denke, wie im Leben der meisten von uns irgendwie das dazugehört, akzeptiert ist, es ist da ähnlich und es gibt natürlich auch Fälle, wo es dann gefährliche Züge annimmt. Und
ich denke gerade an jemanden, der es geschafft hat auch, ne? Der da drin ist, der heute trocken ist.
Ja, das gibt es immer wieder.
Das hat er gesagt im Film auch.
Ja, ja, wir haben allerdings auch Rückschläge miterleben müssen. Da. Mhm. Das ist, glaube ich, gar nicht so leicht, da von wegzubleiben. Und da ist es dann tatsächlich auch, wenn im Haus getrunken wird, ist es dann auch für Einzelne nicht leicht, da auszusteigen. Da gibt es dann wieder sogenannte trockene Häuser und dann bietet sich da, oder aber dann wird man wieder auch aus seinem sozialen Gefüge herausgerissen. Also das ist auch nicht leicht, glaube ich. Ich denke, genau, dass es toleriert wird im Prinzip, also finde ich gut. Und es gibt aber auch ergänzend dazu Angebote, das nennt sich kontrolliertes Trinken, also wo Techniken auch erarbeitet werden im Gespräch, um einen Überblick zu behalten über den Konsum sozusagen. Genau.
Großartig.
Und genau.
Ich glaube, dann kommen wir direkt mal zu einer Dschunkelmusik, oder? Zum Schunkeln, wie es jetzt auf dem Oktoberfest dann gerade war. Ich weiß es nicht, aber es war, glaube ich, was Amerikanisches, was wir jetzt hören.
Genau, Calexico Sunken Walls.
Yes.
washed my face in the rivers of empire. Made my bed from a cardboard crate. Down in the city of court. No news, no new regrets. Tossed a Susan B. over my shoulder and prayed it would rain and rain. Submerge the whole western states. Call it a last fair deal with an American seal and corporate handshake. Take the story of Carpenter Mike who dropped his tools and his keys and left and headed out as far as he could past the city and gated neighborhoods. This left me the stars, wrote down what he drowned. Build a machine for no one to see, then took flight, first light of new morning.
Unselig sind die Friedfertigen. Sie werden von ihren Feinden niedergeschlagen, von den Staatsanwälten eingebuchtet, von der unwissenden Menge als Schwächlinge verspottet. Aber wenn sie unter sich sind, dann fressen sie sich gegenseitig auf. Karl von Ossietzky.
Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Auf UKW 92.4, im Kabel auf 96.75, fast rund um die Uhr auf DAB+. Und 24 Stunden im Internetstream.
Wollen Sie mitreden? Dann wählen Sie
489-523-05.
Noch einmal.
489-523-05.
Lora München, das freie Radio.
Ja, wie immer meinen wir das natürlich ganz ernst mit dem Mitreden in der Sendung. Manchmal ruft niemand an. Dafür haben wir jetzt gleich noch eine Ankündigung, Till.
Ja, genau. Und zwar gehen morgen die Afrika-Filmtage los in München. Genau, morgen ist die Eröffnung, 19 Uhr im Gasteig. Genau, moderiert von Barbara Off, meiner Schreibtischnachbarin beim Docfest, wo ich letztes Jahr in der Bildredaktion mitarbeiten durfte.
Super. Ja. Genau, und da haben wir, glaube ich, also morgen der große Opening-Film. Es ging heute auch über Asylbär, das heißt also auch die gesamte Flüchtlingshelfer-Szene ist da tatsächlich mit dabei. Insofern ist es auch wirklich ein gutes Filmfest und man sollte unbedingt hingehen, damit sich das Ganze auch finanziell trägt.
Genau.
Mhm. Im Gasteig.
Die Eröffnung ist für mich im Gasteig.
Ja. Und, aber in verschiedenen Kinos dann.
Das ist dann in verschiedenen Kinos. Es gibt ein ganzes Programm runterladbar, glaube ich, ist das Ganze auf Oh Mist, wir haben gerade die Programmhinweise leider verloren. Aber
Afrika. Die finden wir.
Afrika-Filmtage in München. Einfach kurz eingeben bei Google. Es tut uns furchtbar leid, die haben uns die sogar extra noch zugeschickt und ich habe es dann verdröselt.
Gut, so. Aber du könntest ja vielleicht noch einen Link setzen auf igel-muck.de.
Naja, also wir werden, ja, wir werden auf alle Fälle die Afrika-Filmtage jetzt nochmal wegen dem Fauxpas an, auf alle Fälle ankündigen.
Aber da ist auf jeden Fall der Film von Till schon mal als Vorschau zu sehen.
Da ist ein Trailer zu sehen, aber da gibt es einige Domänen vom Till selber, die da viel besser dafür geeignet sind.
Sagst du uns noch was dazu? Wo soll jemand surfen gehen?
Unter tilköster.de findet man auf jeden Fall auch noch schriftliche Informationen und Stills. Genau, zu Super Friede, Liebe, Love, genau. Und genau, da findet man auch noch Kinodaten. Wir hatten vor kurzem den Kinostart in einigen Programmkinos deutschlandweit. Und in München steht leider momentan keine weitere Aufführung auf dem Programm.
Aber mir hat heute einer begeistert von der Vorführung im Werkstattkino erzählt.
Oh ja. Also wir haben tatsächlich die Möglichkeit gehört, dass das Werkstattkino, wenn jetzt genug Leute tatsächlich anrufen würden oder uns dich wahrscheinlich nochmal anmelden würden.
Oder direkt im Werkstattkino nachfragen würden.
Also das ist das Beste wahrscheinlich. Ne?
Genau, dann würden dann die das wohl nochmal. Dann
sofort eine Vorstellung nach Wunsch.
Genau. Ins Programm nehmen, also das soweit das mündliche Versprechen.
Wow. Genau. Oh ja, das Werkstattkino kann. Die das sind kann so was. Gut und flexibel und offen.
Und der Beppi oben, der macht dann im Fraunhofer Theater für uns noch das Buffet, haben wir schon beschlossen. Da war ja früher der Club Voltaire.
Auch noch ein Buffet.
Genau. Ich weiß jetzt schon, wer kommt. So. Also das wäre eine schöne kleine Kinoparty, aber um wieder jetzt zurückzukommen, wir haben einen dritten Teil, den du mitgebracht hast als Einspieler. Kannst du uns sagen, um was es da geht ein bisschen? Also wir wollen das vielleicht noch gar nicht hören, aber mal, dass wir ein bisschen in den Film weiter inhaltlich einsteigen.
Ja, da geht es in diesem Einspieler eigentlich um so diesen einen Moment, den es vielleicht nicht immer so klar festzustellen gibt. In diesem Fall beschreibt jedenfalls derjenige Protagonist das relativ komprimiert. Dieser Moment, an dem man den Teppich unter den Füßen, den Boden unter den Füßen verlieren kann.
Der Moment der Krise.
Genau, genau. Und das, denke ich, ist vielleicht keine neue Erkenntnis, aber wir haben es da doch irgendwie sehr verinnerlicht, auch wie, wie jeder dem ausgeliefert ist oder wie einfach jeden treffen kann. Ja, dass es so eine existenzielle Krise gibt im Leben, wo man alleine nicht rausfindet und wenn man auch gerade nicht die helfenden Menschen in der Nähe hat, die helfen können. Mhm. Genau.
Das ist so unbewusste Angst, die, glaube ich, auch jeder von uns trägt, und zwar egal welcher Berufsklasse und auch egal, ob mit jedem Qualifikationsgrad, diese abstrakte Angst vor dem sozialen Abstieg. Mhm. Und als ich heute noch mal ganz kurz den Anreißer von Julia Fritsche, die wir im November dabei haben. Die hat Ähnliches geschrieben, also dass auch Hochqualifizierte natürlich immer diese abstrakte Angst haben und gleichzeitig ja diese allgemeine Angst, jetzt gerade Neonazis, ja, also eigentlich ist ja dieser Beschiss sehr offenbar. Umwelt, wir wissen nicht, wie es weitergeht, wie sich das Klima verändert. Also aus diesem unguten Gefühlen und diesen Ängsten heraus vor sozialem Abstieg auch, weil die Armut ja auch zunehmen wird, hat sie dann letztlich dieses Buch geschrieben. Vielleicht auch hören wir mal diesen abstrakten Angstfaktor, der ja auch im Kapital durchaus eine Rolle spielt als Motivator. Mhm.
Ich hoffe, es war hier. Aus diesem Liebesleid, aus dieser Trennung, entstand dann auch eine Verzweiflung in mir, die, man kann es durchaus so nennen, eine Lebenskrise darstellte. Die Liebeskrise, der Lebenskrise suchte ich zu entfliehen, indem ich anfing, stärker zu trinken. Ich habe schon immer Bier gerne getrunken, auch Wein gerne getrunken, aber das jetzt weit über das zulässige Maß hinaus. habe mich auch auf nichts mehr geachtet, nicht mehr so auf die Kleidung, also allein die Äußerlichkeiten, auch die Äußerlichkeiten in der Organisation arg vernachlässigt. Ich habe Briefe nicht mehr geöffnet und da war ich die Miete dann schuldig. Schöne Wohnung gehabt, eigentlich in der Lage. Und das wusste ich schon, aber den Brief nicht angemahnt, wenn Sie Besorgen haben, habe ich alles erst später gelesen. Wir helfen Ihnen gerne, rufen Sie an. Kurzum, Räumungsklage, nicht geöffnet, bis auf einfach nichts. Bloß keine Schwierigkeiten, bloß nichts. Sich ja nicht irgendwelchen Problemen stellen. Das ist natürlich eine wunderbare Lösungsmöglichkeit, nicht?
Words you say, things you do, all the time.
Das Klatschen, das wir jetzt gerade gehört haben zur Musik, das war der Protagonist und ich fand ihn so reflektiert und so bei sich bereits, ja, dass man auch merkt, dass er in dem Moment auf alle Fälle ganz wunderbar trocken und wunderbar seinen Weg gefunden hat bereits.
Ja, das ist eine Momentaufnahme, genau.
Mhm. Schön. Wir wollen es dabei belassen.
Hoffen das Beste, genau. Mhm.
Ja, später sieht man immer wieder, du hast es vorhin beschrieben, die Kamera im Gang stehen und eigentlich in verschiedene Zimmer hinein den Blick gerichtet. Ich habe oft bei dem Film den Gedanken gehabt, dort zu leben, weil ich mich natürlich auch identifiziere mit jedem Menschen, den ich sehe. Und ich hatte sehr schnell das Gefühl, also ich habe jetzt auch jahrelang in einer WG gewohnt, bis vor 5 Jahren etwa. Seitdem ich alleine wohne, habe ich mehr Intimsphäre. Das ist dort etwas, was sehr knapp ist, Intimsphäre. Mhm. Obwohl natürlich jeder Mensch ein eigenes Zimmer hat, das muss man auch sagen. Also es ist nicht wie in der Bayern-Kaserne oder so, wo Stockbetten über Stockbetten stehen. Mhm. Aber dennoch ist jetzt, jeder hat ein kleines Zimmer und tagsüber sind oft die Türen offen. Ich meine, das ist ja auch schön, man kann ja jederzeit rüber zum Nachbarn und so. Oft war vielleicht auch die Tür offen, weil draußen die Kamera stand. Aber wie würdest du selber sagen, wenn du dort leben würdest, wie wäre deine Intimsphäre eingeschränkt? Wie würdest du dich fühlen?
Ja, keine leichte Frage. Also ich denke, es ist nicht leicht, sich zurückzuziehen. Ja. Klar, man kann seine Tür zumachen. Es kann aber auch passieren, dass jemand mitten in der Nacht an die Tür klopft und irgendwas.
Auch sehr laut, wie ich gehört habe.
Genau, vorhat. Genau. Und ja. Aber es war schon auch gut zu beobachten oder mitzukriegen, wie Einzelne dann doch auch ihre Taktiken gefunden haben, auch sich ihren Rückzugsraum zu nehmen und der sensible Gitarrist beispielsweise, der hat ein Schild an seiner Tür, da steht bitte leise klopfen, genau, und das heißt, wenn er die Tür zumacht, dann wissen eigentlich alle Mitbewohner, dass er nicht gestört werden will. Mhm. Ja. Und genau, insofern gibt es schon, ja, es gibt diesen sozialen Faktor auf jeden Fall. Also man kann die Geselligkeit suchen, wenn einem danach ist. Und ich glaube, dass das auch einen sehr heilsamen Effekt hat.
Also auf eine Weise. Du sagst Geselligkeit, das ist, fand ich immer spannend, weil es ein schönes Wort ist. Und das, was bei uns im Deutschen gemütlich heißt, ist auf Holländisch gesellig.
Ah ja.
Ja. Die kennen sozusagen das nur gemeinsam. Ja? Das hat eine sprachliche Finesse vielleicht nur, aber dieses Gemeinsame und bei uns findet die Gemütlichkeit ja eher im intimen Bereich, findet der Familie am Wohnzimmertisch maximal. Ja? Mhm. Aber auch sehr zurückgezogen und oft ist es der alleinige Fernsehabend. der dann als gemütlich bezeichnet wird.
Sich gemütlich machen, von niemandem mehr abhängig oder
ja, nicht gestört
nicht
werden.
Nicht mehr ausgesetzt sein oder sowas.
Dieses Alltagsleben draußen lassen, ja. Ähnlich wie keine Briefe öffnen.
Ja. Ja, ja, wobei das in anderen Kulturen ist es ja das Zusammenhocken oder das Zusammenkommen und alle erinnern sowas, wenn ja. Auf einer Berghütte oder irgendwo.
In Bayern kenne ich es
auch
noch.
Im guten Sinne eine Familie zusammenkommen kann. Zu Allerheiligen hatte meine Familie immer, also die Tortenschlachten haben die Tanten gemacht und es war so ein Zusammenkommen und die Jahre austauschen. Aha. In der Familie. Wenn Gemütlichkeit in der Kleinfamilie gedacht werden muss, dann wird sie sehr einsam.
Sehr eng.
Und sehr brüchig.
Ja.
Und das mit so gebrochenen Geschichten haben wir es ja zu tun. Aber wenn diese Herren, und das sind ja jetzt, also wir reden ja ständig über Männer heute.
Ja.
Die meisten Situationen können Frauen auch nachvollziehen, aber Frauen reagieren so oft, sehr oft anders. Männer reagieren meinem Betrachten nach jetzt sehr schwerfällig und brauchen eine lange Zeit,
oh ja.
Bis sie wirklich miteinander Kontakt aufnehmen, bis sie austauschen.
Ja.
Und die hätten ja so viel Fachwissen. Wo gibt es gutes Essen? Wo gibt es Kleidung? Wo gibt es dieses? Wo gibt es jenes? Wo kann man Ausflug machen und was alles?
Ja, und dieses Fachwissen fehlt dann, aber vor allem liegt es an der Kommunikation, bis so ein Bayer mal redet.
Ja, und bis Männer miteinander so irgendwann Gespräche anfangen, noch dazu, wenn sie vielleicht noch andere Nationen oder Geschichten oder Herkünfte.
Wir Männer halt.
Das haben wir tatsächlich auch erlebt. Also beispielsweise das von den Protagonisten des Films, die uns eigentlich alle, jeder für sich auf seine Weise doch auch sehr gesellig schienen, wie Einzelne untereinander gar keinen Kontakt zum Beispiel hatten und nur wüssten, ach, das ist doch der und der, der mal da und da rumläuft und noch nie miteinander gesprochen hatten. Oh. Also das gab es auch tatsächlich.
Mhm. Waren die dann auch teilweise Teil eures Films? Wahrscheinlich nicht, ne?
Doch, tatsächlich,
ja?
Genau.
Ah, ja. Das ist spannend.
Genau, also es gibt auch dann einzelne Bewohner, die im Haus sich relativ bedeckt halten und dann außen doch noch ein reges soziales Kontaktnetz haben, auf eine Weise. Mhm. Das gibt es auch, ja.
Grenzen sich nach innen ab und suchen dann die Freunde draußen. Mhm. Das ist auch ein Weg, aber ehrlich gesagt wird es mir schwer fallen dann im Haus.
Ja.
Ich kann es mir nicht vorstellen.
Naja, aber man hat ja auch in der Nachbarschaft Leute, mit denen man so den ersten Eindruck hat, naja, weiß ich nicht, was ich damit anfangen soll.
Mhm.
Und wenn von dem kein Gespräch kommt, weiß ich auch nicht, wie ich es anfange.
Richtig.
Ja, das kommt vor, das stimmt. Also ich könnte mir nur nicht vorstellen, sage ich mal, das kann ich mir aber auch schwer vorstellen, egal in welchem Kreis von Menschen ich bin, nichts mit diesen Menschen zu tun zu haben. Das ist jetzt für mich ganz persönlich so.
Naja, es ist ja manchmal so ein guten Morgen oder irgendwas, wobei es bleibt. Und beim anderen weiß man halt, der hat immer Papers oder der hat immer Tabak oder irgend so.
Also ich hätte mich mit dem sensiblen Gitarristen, glaube ich, angefreundet. Der hat mir gut gefallen.
Na,
wenn
klar.
Er mich gemocht hätte.
Ja, und über Musik hast du sofort einen Einstieg.
Ja.
Und ich habe einen, der leider sehr im Alkohol gefühlsmäßig zu Ende geht, also massiv abbaut und da kommen halt so Demenz und es mischen sich dann so die schrecklichen Fantasien, dass ihn irgendwelche Tätowierer verfolgen und wo es halt in Krankheitszustände übergeht, aber... Mhm. Der glücklich ist, dass er jetzt, dass ich ihm beigebracht habe, dass er auf YouTube all die Musik seiner Jugendzeit wiederfindet.
Super.
Das wusste er nicht. Und damit ist er jetzt vollkommen beschäftigt.
Großartig. Vor allem muss er dann nicht so viel...
Er hatte einen PC, wo Musik drauf war und das wollte er wieder herstellen, aber das ist anscheinend in seinem Haus nicht möglich. Und jetzt
hat er alle Musik
findet
der Welt.
Er auf YouTube so viel.
Ich bringe ihm noch bei, wie man speichert.
Ich glaube, das braucht es nicht.
Schön. Ja, gab es Erlebnisse wo du sagst, da ist was Besonderes zwischen dem Team und den Leuten dort passiert. Weil ich finde, wenn wir diesen, also es gibt einen besonderen Künstler, den haben wir vorhin schon mal angesprochen, den ich ganz großartig fand, der eben auch den Titel des Films geprägt hat, Love, Liebe. Der auch, wenn er tagsüber aus der Tür rausgeht und durchs Viertel geht, jeden so grüßt und immer ganz freundlich jeden begrüßt und dann wieder sagt, Liebe, Love, Peace, ja, Friede. Eigentlich ist es wie ein Mantra. Mhm. Und sein ganzes Zimmer hat er mit diesen Mantren vollgemalt.
Das Bild gibt es auf fairmünchen.de. Und auf Idelmuck, glaube ich auch.
Ja, nee, wir haben ein anderes Bild gewählt.
Phil Köster.
Ich fand dieses Zimmer zwar wunderschön, muss ich wirklich sagen. Mhm. Also auch dein Bild gefällt mir sehr gut, das du ausgewählt hast. Eigentlich sind es ja Tills Bilder oder klar. Eigentlich sind es die Bilder dieses Menschen, finde ich.
Richtig. Mhm.
Und damit ist es ein Gesamtkunstwerk, weil ein Film, auch gerade ein dokumentarischer Film, ja nicht entstehen kann ohne das Objekt, das du ablichtest und das damit eigentlich zum Subjekt wird deines Films.
Richtig. Ja?
Weil das gestaltet deinen Film damit. Und das hat mir an dieser Kommentarlosigkeit so gut gefallen, weil dadurch der Film ja wirklich ein Gesamtkunstwerk wird aus dem, was dieser Mensch da sagt und was er an Lyrik bringt und was er an Poesie hat, wie er auch verarbeitet, ja, weil auch das gehört dazu, ganz klar, aber wie er das vor allem als Mantra jedem Menschen, den er trifft, eigentlich erstmal entgegensteuert. Und das sind nur positiv besetzte Worte und gute Worte. Und er sagt es auch einmal im Film, er reflektiert das richtig. Er sagt, es haben ihn ähnliche Ängste wie der Tätowierer, den du vorhin angesprochen hast, eingeholt. Und er hat das durch Mantren ersetzt, die positiv besetzt waren. Und jetzt hat er zwar immer noch diese, ja, manchmal Verfolgungen, aber die sind jetzt positiv. Er verstärkt das.
Damit hat er was Gutes geschafft und hatte vielleicht eine gute Begleitung oder die künstlerische Umsetzung.
Ich glaube, es war die Kunst. Ich vermute das fast.
Wo ihn entweder jemand hinbegleitet hat oder er es selber gefunden hat, weil diese Kunst ist ja ganz enorm.
Und als dann sein Zimmer erweitert wurde, man hat es dann aber erst später gesehen, das war ja auch so ein spannender Prozess. Kannst du den noch mal beschreiben vielleicht, weil das ja mehrere Stufen, du hast das immer wieder dann reingeschnitten, wo es dann gepasst hat.
Ja.
Erzähl es nochmal.
Ja, tatsächlich musste es einen Durchbruch geben, also im Zuge von Umbaumaßnahmen im Haus, also jedes Zimmer sollte eigene Sanitäranlagen bekommen. Vorher gab es Gemeinschaftsbadezimmer in jedem Stockwerk. Und musste der Bewohner sein Zimmer erst verlassen und dann in das Nachbarzimmer und dreimal umziehen, bis das dann soweit war. Und genau, was uns jedenfalls beeindruckt hat, war erstmal ja dieses Bild, dass dieses Kunstwerk zerstört wird.
Absolut.
Ne? Das ist
also bemalte Wände.
Genau, bemalte Wände und mit einem bestimmten Blick darauf ist das was Erhaltenswertes in seinen Augen erstaunlicherweise. Also er hat einen sehr, sehr entspannten Umgang damit gehabt.
Aber ihr habt sie sicher gefilmt.
Wir haben es gefilmt, genau, ja, wir haben diesen Durchbruch gefilmt. Damit sind sie erhalten. Richtig.
Aber genau. Es ist schon eine Szene da, finde ich, wo, also ich weiß nicht, ob es Frage des Schnitts ist, dass ich einen falschen Eindruck gewonnen habe. Mhm. Das will ich der Frau Totora, glaube ich,
nennen. Ja.
Ein großartiger Schnitt nochmal, das muss ich an der Stelle ganz besonders betonen. Also ich bin super überzeugt von ihrem Schnitt. Aber, und ihr habt sie auch wunderbar betitelt, am Schluss beim Abspann habe ich nochmal gemerkt, wie habt ihr Videoedition genannt?
Weißt du es noch? Montage.
Montage, fand ich, habe ich noch nie gehört als Begriff und fand ich ganz toll dafür. Habe ich was gelernt.
Ja.
Aber es gab diesen Augenblick, der mich an den Panther von, hilf mir kurz.
Tucholsky.
Danke. An den Panther von Tucholsky, da kann ich mich auf dich verlassen.
Und hinter tausend Gittern keine Welt.
Danke. Mhm. Und das war der Augenblick, wo dieser Handwerker mit dem Schlagbohrer die Wand geöffnet hat und davor sah man, dieses ganze gesamte Zimmer war voll von Sätzen wie Friede, Love, aber auch noch besseren positiven Worten. Mhm. Und nachdem es wirklich so in den Kalk fast eingekratzelt war, hat es mich auch an meinen Deutschlehrer erinnert, der damals immer gesagt hat, der wahre Künstler würde selbst in der Gefängniszelle mit seinen Fingernägeln pathetisch in die Wand kratzen. Ja? Mhm. Und dann sieht man, wie jetzt dieses Zimmer abgerissen wird. Und ich finde, da sieht man schon ein bisschen, wie er nervös ist. Aber vielleicht habe ich da auch einen ganz falschen Eindruck gehabt. Also er geht da im Kreis rum und will sich nicht so richtig davon entfernen. Also er geht auch nicht weg. Ja, er bleibt da und er bewegt sich aber.
Mhm. Also ich glaube tatsächlich, dass ihn diese Umbaumaßnahmen mit Sicherheit beeinträchtigt haben. Mhm. Und der Lärm ist auch natürlich eine Zumutung. Jetzt in Bezug auf seine Schriften kann ich das nur noch mal wiederholen.
Okay.
Er war auch dann ganz schnell dabei, neue Schriften das anzufertigen. Hat man
gesehen, genau.
Ja. Mhm. Ja. Ja, es geht zu Ende. Wir müssen noch mal das Werkstattkino ansagen. Mhm. Das Werkstattkino hat jetzt auch eine Homepage. Ja. Nicht nur seinen Rundbrief mit den Ankündigungen der Filme.
Hoffentlich bleibt er.
Und ja, das Werkstattkino würde auf jeden Fall den Film bringen.
Wenn man den Wolfi ganz lieb bittet, da kann man anrufen.
Oder man ruft vielleicht auch einfach mal bei dir an oder beziehungsweise mailt dir und dann kann man das sammeln.
Total.
Und das wäre vielleicht auch eine Idee. Magst du deine Mailadresse dafür hergeben? Oder
man kommt morgen einfach zum Igel-Stammtisch am Donnerstag im Alles Wurscht.
Alles Wurscht ab 16 Uhr am Nikolaiplatz 3. Das kann man theoretisch auch machen. Deine Mailadresse noch?
Ansonsten über tilköster.de, da gibt es einen Kontakt.
Wunderbar,
super. Und auf Fair München steht schon, dass in 4 Wochen Julia Fritsche kommt, eine spannende
mit ihrem Buch Tiefrot und radikal bunt ist ihr neues Buch. Wir sind ganz gespannt, aber dafür gibt es dann mehr, glaube ich, in... Naja, wir haben ja eigentlich schon heute einiges drüber gesagt. Ich bin ganz, ganz gespannt. Man kann die Lesung schon mal hören, auch auf Igelmuck unter Nachrichten. Die war im August und da gibt es ein paar Kapitel schon mal so als Einleitung.
Und einen ganz herzlichen Dank an den Felix für die Technik
heute. Felix Jankowitz.
Danke an David, danke an Till fürs Kommen. Time.